Der Predigtext für heute Abend ist aus Römer 8. Wir sind hier gegen Ende des 8. Kapitels angekommen. Wir lesen die Verse 31 bis Ende Kapitel 39. Römer 8, 31 bis 39. Und das ist das Wort Gottes. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme oder Verurteile? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns diese Worte tief einprägst, dass du uns verstehen lässt, was du uns hier sagst, dass wir immer besser deine Liebe erkennen, die du zu uns hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn Paulus hier beginnt, er beginnt natürlich nicht hier den Brief, sondern das ist wieder eine Folgerung, eine Schlussfolgerung des Vorhergesagten. Wenn er nun anfängt, was sollen wir nun hierzu sagen? Dann meint er, was meint er mit hierzu? Vielleicht das, was er in Vers 28 sagt. Alles dient zum Guten denen, die Gott lieben. Was sollen wir hierzu jetzt weiter sagen? Könnte man so sagen? Oder ist es noch mehr? Meint er mit hierzu alles, was er bisher in Kapitel 8 sagte? Oder meint er vielleicht alles, was er in Kapitel 5 bis 8 sagte? Oder vielleicht sogar alles ab Kapitel 1, 18 bis hier in Kapitel 8? Ja, in gewisser Weise stimmt das alles. Paulus führt hier am Ende des 8. Kapitels alle Aussagen über unser Heil in Christus zu einem fulminanten Finale. Das Finale ist der Lobpreis über Christus, durch den Gott bewirkt hat, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Paulus' Frage hier nimmt auch noch einmal die Befürchtung auf, die uns überfallen könnte. Wir haben darüber letztes Mal schon nachgedacht. Im vorigen Abschnitt haben wir das angeschaut. Wenn Bedrängnis, Schweres, Leid, Schwierigkeiten uns begegnen, dann könnten wir vielleicht denken, das ist deshalb, weil Gott etwas gegen mich hat. Oder weil er mich vielleicht sogar verlassen hat. Und bevor Paulus diese Befürchtung mit seinem großen, ausdrücklichen Nein beantwortet, erklärt er uns zuerst noch einmal, wie paradox, ja, wie widersprüchlich diese Annahme wäre. Bedrängnis, schweres Leid begegnet uns, weil Gott uns verlassen hat oder weil er gegen uns ist. Paradox, widersprüchlich. Paulus stellt seine erste Frage in einer Weise, die wir fast etwas hypothetisch verstehen könnten. Er schreibt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist. Es klingt fast wie in dem Fall, dass Gott für uns wäre oder ist. Aber das ist natürlich nicht richtig. Es muss vielmehr so verstanden werden, dass es heißt, weil Gott für uns ist. Anschließend zeigt nämlich Paulus sofort, dass Gott den größten aller möglichen Beweise erbracht hat, dass er für uns ist. Er, der ja seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat. Dass Gott das getan hat, hat er mehrfach und ausführlich in diesem Brief schon gezeigt. Und das müssen wir als Beweis seiner unermesslichen Liebe anerkennen und festhalten. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben für jemanden hingibt. Und Christus hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat ihn für uns hingegeben. Der Vater hat seinen Sohn für uns hingegeben. Er hat nichts zurückgehalten, sondern alles sein Liebstes gegeben. Und wenn Paulus fragt, wie wird er uns dann mit ihm nicht alles schenken, dann müssen wir sagen, er hat uns schon alles geschenkt, denn in Christus haben wir alles. Und der Vater hat ihn für uns hingegeben, ihn nicht zurückbehalten, ihm dieses Opfer nicht erspart. Er hat sich selbst und dem Herrn Jesus dieses Opfer nicht erspart, nicht zurückgehalten. Gott hat uns in Abraham schon ein Vorbild dafür gegeben. Gott rief Abraham, er rief ihn dazu auf, ihm seinen Sohn zu opfern. Und er sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn als Brandopfer. Genesis 22, Vers 2. Und als Abraham dann hinging und alles vorbereitete und am Ende das Messer erhob, um seinen Geliebten Isaak zu töten. Und da kommt der Engel und hält ihn im letzten Moment zurück. Und der Engel sagt zu Abraham, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Abraham zeigte hier seine Liebe zu Gott, die größer war als die zu seinem eigenen geliebten Sohn. Er zeigte diese Liebe zu Gott, indem er Gott alles gab. Das Liebste, das er hatte. Und damit war er als irdischer Vater ein Abbild für den himmlischen Vater, der sein Liebstes uns nicht vorenthielt, sondern ihn zu unserem Heil hingab, ihn opferte. Er ersparte seinem Sohn den Gang ans Kreuz nicht, obwohl es sein Vaterherz zerriss. der Herr Jesus ist so viel besser als wir. Und er wäre es so viel mehr wert gewesen, bewahrt zu bleiben, als dass wir es wert sind, gerettet zu werden. Aber Gott hat uns so geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Und Jesus sagte vor seinem Gang zum Kreuz: Vater, wenn es möglich ist, erspare mir diesen Weg. Aber dein Wille soll geschehen. Und der Vater hat ihm aus Liebe zu uns diesen Weg nicht erspart. Und deshalb wollte auch der Sohn diesen Weg gehen, weil die Liebe des Vaters auch seine Liebe ist. Ich und der Vater sind eins, sagte der Herr. Johannes 10, Vers 30. Und wenn Paulus uns dieses Opfer noch einmal vor Augen führt, dann will er uns diesen größten Liebesbeweis erkennen lassen. Und er führt uns dahin, diese logische Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Wenn Gott uns ja seinen Sohn nicht vorenthalten hat, wird er uns nichts anderes Gutes vorenthalten. Er hat uns mit ihm schon alles gegeben. Aus Gott kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Das ist das alles, was Gott uns gibt in ihm, in Christus. Und daraus folgt auch, so zeigt uns der Apostel hier weiter, dass es keine Anklage und keine Verurteilung mehr für uns geben kann. Wenn wir Schweres erfahren, sollen wir nicht denken, das habe etwas mit der Anklage Gottes an uns zu tun. Paulus hat schon am Anfang des 8. Kapitels geschrieben: Also gibt es jetzt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung. Keine Anklage hat erreicht irgendetwas. Es gibt keine Verurteilung mehr. Das ist definitiv vorbei. Das ist gelaufen. Warum aber erwähnt der Apostel denn hier überhaupt die Möglichkeit einer Anklage oder Verurteilung? Natürlich, weil diese immer noch vorkommt. Die Anklage, die kommt vor, oder? Weil es eine Stimme gibt, die ähnlich wie Hiobs Freunde in seinem Leiden spricht: Wenn es dir so übel ergeht, dann muss das etwas mit Gottes Missfallen an dir zu tun haben. Und diese Stimme ist manchmal auch in unserem Kopf oder in unserem Herzen. Manchmal spricht sie auch laut durch Freunde, sogenannte, oder Bekannte. Der Urheber dieser Stimme ist aber eine Person, ein Agent der Finsternis, der im Verborgenen operiert. Paulus stellt am Anfang unseres Abschnitts 4 Fragen, die er immer mit einem Personalpronomen beginnt. Mit wer? Wer kann gegen uns sein? Wer wird gegen uns Anklage erheben? Wer verurteilt? Wer will uns trennen von Gottes Liebe? Also das sind nicht Dinge oder Situationen. Paulus fragt nicht, was könnte es sein, das uns trennt von Gottes Liebe? Er fragt, wer? Da geht es um eine Person, die das will. Und diese Person ist der Teufel. Er heißt in Offenbarung 12, Vers 10, der Verkläger der Brüder. Er ist der anklagende Anwalt. Er ist der Anwalt der Anklage. Er versucht, aus dem, was Gott zu unserem Besten geschehen lässt, zu unserem Heil. Aus dem versucht er, einen Anlass unserer Verzweiflung zu machen, so dass es uns von Gottes Liebe trennen soll. Zwei Bücher im Alten Testament geben uns gute Beispiele für sein subversives Handeln, sein bösartiges, unterwanderndes Handeln. Das erste Beispiel ist das Buch Hiob. Da können wir richtig gründlich studieren, wie der Satan operiert im Leben eines leidenden, armen, christlichen Menschen. Das zeigt ihn, den Teufel, ganz deutlich und ausführlich. Petrus sagt, der Teufel schleicht umher und sucht, wen er verschlingen könnte. Und bei Hiob lesen wir, als der Teufel in Gottes Nähe kommt, da kommen die Engel Gottes zusammen, wie in einem Hofstaat, und der Teufel erscheint da auch, er hat eigentlich da gar nichts mehr zu suchen, aber er kommt und Gott fragt ihn, woher kommst du? Und da sagt der Teufel, er sagt eigentlich das, was Petrus später über ihn sagt. Er sagt, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Also vom Umherschleichen und Suchen, wen ich verschlingen könnte. Und jetzt will ich Hiob verschlingen, der treue und gerechte Hiob. Gott gibt ein gutes Zeugnis über Hiob. Und der Teufel kommt und will ihn vor Gott schlecht hinstellen. Er sucht etwas dafür. Und er klagt ihn an. Er verleumdet ihn. Er sagt, ja, Hiob ist nur so gut und gerecht, weil du es ihm so gut gehen lässt. Der hat ja einen Vorteil davon. Aber eigentlich wirklich ist er nicht gut. Nimm ihm nur mal das weg, was er hat und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Und der Teufel klagt Hiob an und strebt seine Verurteilung an. Er kann ihn selber natürlich nicht verurteilen, nur Gott kann ihn verurteilen. Aber Hiob versucht Gott, ihn zu verurteilen. Der Teufel versucht Gott, Hiob zu verurteilen. Das tut er zweimal am Anfang des Buches. Und danach lesen wir nicht mehr direkt vom Teufel, aber er operiert weiter, nämlich durch die Freunde Hiobs. Die machen da weiter, wo der Teufel erst einmal aufgehört hat. Und Gott lässt ihn gewähren, mit bestimmten Grenzen, die er ihm gibt. Und wir kennen den Ausgang der Geschichte. Gottes Liebe triumphiert. Hiobs Leiden kann ihn nicht von Gott trennen. Und alles, was Paulus da am Ende vom Kapitel 8 im Römerbrief aufzählt, all das erlebt Hiob. Und das kann ihn nicht von Gottes Liebe trennen. Wie der Satan das beabsichtigt hatte. Sondern Hiob geht mit größerer Gotteserkenntnis und Liebe zu Gott und vertiefter Gottesbeziehung aus seinem Leiden hervor. Er ist, um das mit Paulus Worten zu sagen, mehr als ein Überwinder. Und dann finden wir auch das bösartige und anklagende Vorgehen des Satans weiter im Buch des Propheten Zacharia. Das ist ein kurzer Teil im dritten Kapitel von Zacharia. Der Prophet sieht in einer seiner Visionen den hohen Priester Joshua. Zacharia war dabei, als das Volk in das Land zurückging nach dem Exil. Da waren Esra und Nehemia. Die sind da zurückgegangen und haben wieder aufgebaut. Und da war Zacharia auch dabei und auch der Priester Joshua, der wurde dann da eingesetzt. Und jetzt sieht Zacharia in einer Vision den hohen Priester Joshua. Und da heißt es, Kapitel 3, Zacharia, die ersten zwei Verse. Und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Joshua wird vor dem Herrn gerechtfertigt. Vielleicht kennt ihr die Szene, wie sie weitergeht. Es werden ihm die schmutzigen Kleider ausgezogen und er bekommt neue, saubere Kleidung. Er wird gereinigt. Und der Satan, der für nichts anderes gekommen ist, als um den Gerechtfertigten anzuklagen und seine Verurteilung zu bewirken, der wird vom Herrn abgewiesen und seine eigene Verurteilung und Strafe wird angekündigt. Es ist eine unvergleichliche Frechheit des Anklägers, dass er in den Gerichtssaal tritt, um vor dem Richter die anzuklagen, die gerade eben freigesprochen wurden. Der Richter hat sich diesen Freispruch alles kosten lassen. Erinnern wir uns daran, er hat seinen Sohn dafür hingegeben. Der Richter, der nach seinem eigenen Recht die gerechte Verurteilung aussprechen muss und die Strafe ausführen muss, er hat die Höchststrafe verhängt und hat sie selbst bezahlt. Wir sind freigesprochen und wir marschieren frei aus dem Gerichtssaal. Und da kommt der anklagende Staatsanwalt herein, zu spät. Und das einzige Urteil, das er vom Richter zu hören bekommt, ist sein eigenes Todesurteil. Das dann später, aber bald, vollstreckt werden wird. Paulus schreibt ganz am Ende des Römerbriefes, im Kapitel 16, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Nehmt ihn und werft ihn in den feurigen Pfuhl, in den See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist das Ende des Satans, wozu er jetzt schon verurteilt ist. Wir werden nicht angeklagt und wir werden nicht verurteilt von unserem Gott, dem höchsten Richter, weil er unsere Rechtfertigung schon bewirkt hat. Der Ankläger, der Satan, hat nichts zu melden. Wenn Paulus fragt, wer kann effektiv gegen uns sein? Wer kann uns anklagen? Wer uns verurteilen? Wer uns trennen von der Liebe Gottes? Der Satan, der alle seine Macht dafür einsetzen wollte, er kann das nicht. Dafür hat Gott gesorgt. Gott, der Herr, könnte gegen uns sein. Er könnte uns anklagen. Er könnte uns verurteilen und von sich trennen, verstoßen. Aber er tat es nicht. Er ist in Christus für uns. Er hat uns von der Anklage befreit. Er hat das Urteil umgedreht und uns freigesprochen. Und er nimmt uns in Christus als seine erbberechtigten Söhne und Töchter an. Die Töchter sind in den Söhnen inbegriffen. Und all dies gilt nicht nur für den Moment oder unter der Bedingung, dass wir uns gut halten. Es gilt für alle Ewigkeit. Und darum kann nichts, das uns geschieht, an Gutem oder an Bösem uns trennen von der Liebe Gottes. Und nun doppelt der Apostel ab Vers 35 noch einmal nach. Wir könnten vielleicht immer noch versucht sein zu fragen, wenn der Teufel gar keine Macht mehr hat, warum erleben wir dann noch Bedrängnis und Angst und Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert? Wie müssen wir diese bedrohlichen Dinge denn sehen? Paulus ist ganz realistisch. Er sagt eben nicht, wie viele Menschen fälschlich denken, vielleicht gerade heute in unserer verwöhnten westlichen christlichen Kultur, dass wenn Gott uns liebt und für uns ist, dann geht es uns äußerlich gut. Kein Hunger, keine Blöße, keine Kämpfe, keine Anfeindungen, keine Gefahren. Nein, Paulus sagt, diese Dinge sind da, natürlich. Auch im Leben von Christen, die von Gott unfassbar geliebt sind. Der Apostel zitiert aus Psalm 44, im Vers 23 heißt es, wir werden wie Schlachtschafe angesehen. Wie solche, mit denen man machen kann, was man will. Abschlachten, wenn es sein muss. Und den Korinthern beschreibt er seine eigene Erfahrung. Paulus schreibt da, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Aber der Apostel Paulus hat kein Problem damit, trotz all diesen Erfahrungen Gottes Liebe zu sehen, an oberster Stelle und sie hochzuhalten. Es ist ihm so wichtig, uns zu ermutigen, dass wir Gottes Liebe zu uns nicht mit dem Maßstab dessen messen, was uns an Umständen gegeben wird. Er zeigt uns den Maßstab Gottes, das ist seine Liebe, die er uns in Christus bewiesen hat. Mit diesem Maßstab sollen wir alles messen, was uns geschieht. Wir werden zwar, solange wir in diesem Leib, in diesem Leben noch sind, viel Schweres und Böses erfahren. Und das ist eine Realität, die wir nicht wegmachen oder wegdenken oder vielleicht auch wegbeten könnten. Aber das Entscheidende ist, dass wir als Überwinder geboren sind. Wir sind als Überwinder neugeboren. In all unserer Schwachheit, mitsamt dem Fleisch, das uns manchmal wie ein Gewicht an den Füßen hängt, sind wir Überwinder. Und daran müssen wir festhalten. Das müssen wir vor allem sehen, uns vor Augen halten. Und dabei ist es wichtig, dass wir auf ein kleines Wörtchen in dem Satz achten, den Paulus hier schrieb. Er schrieb, wir sind in all dem Überwinder. Mittendrin. Wir sind nicht dann Überwinder, wenn Gott das Übel, das Angenehme und Schwere weggenommen hat, sondern mittendrin. Wir sind Überwinder, während wir an all dem leiden. Und darum gibt es nichts, was uns von Gottes Liebe, die in unserem Herrn Jesus Christus ist, trennen kann. In Jesus Christus, der uns gegeben ist, mit dem uns alles gegeben ist. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns von der Liebe Gottes trennen. Hast du etwas in deinem Leben, das hier nicht aufgezählt ist, dann gehört es auch noch dazu. Diese Dinge können uns von Freunden trennen, ja. Sie können uns von äußerlichen Annehmlichkeiten des Lebens trennen. Die Dinge können uns von ruhigen Zeiten trennen. Von einem gewaltfreien Leben vielleicht. Von dem Überfluss. Und so weiter. Davon können wir getrennt werden, ja. Aber nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte zum Schluss ein paar Sätze aus einem bekannten Lied von Martin Luther zitieren. Das passt hier sehr gut. Er schrieb, und wir singen das öfter mal wieder: Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist gerichtet. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Amen.